Länder der Berge sind Länder der Freiheit. Dort, wo die Menschen in weit auseinanderliegenden Gehöften wohnen, auf einsamen Almen, in weltverlorenen Tälern, dort gedeihen die unabhängig aufrechten Charaktere, die unbeugsamen Naturen zahlreicher als in den Niederungen der dicht bewohnten Länder. Norwegen ist ein Land der Berge. Norwegen war und ist ein Land der Freiheit. In Norwegen sind die aufrechten und unbeugsamen Charaktere zu Hause. Dieses Land der Freiheit hat heute seine Freiheit verloren. Es wurde zum Opfer eines unerwarteten Blitzüberfalls. Das überfallene Volk wehrte sich heldenhaft. Sein gesetzmäßiger König, einer der reinsten und edelsten Gestalten unserer Zeit, trat an die Spitze des Widerstandes. Zu groß aber war die Überzahl und Übermacht des Usurpators. Zu teuflisch seine List, zu dicht gesponnen das Netz des Verrates, das er über das Land geworfen hatte. Auch in Norwegen gab es Verräter. Verräter gibt es überall, wo es gewissenlose Politiker gibt, die den Machthunger ihres eigenen elenden Ichs zur Weltanschauung umfälschen. Die Hilfe der großen Verbündeten war ungenügend. Der edle König und seine tapferen Kriegerscharen mussten weichen. Das schändlich angefallene Land wurde zur Beute des Räubers. Nun liegt Norwegen in Ketten. Nein, nur Norwegens Hände sind gefesselt. Norwegens Seele ist frei. Die Seele eines Volkes offenbart sich am reinsten in seinen dichterischen Schöpfungen. Wenn ich an Norwegen denke, so erscheinen vor meinem geistigen Auge die altvertrauten Antlitze seiner größten Dichter, Ibsen und Bjørnson. Ich sehe vor mir die wichtigsten Menschengestalten, die sie geschaffen haben und die zum unverlierbaren sie Besitz unseres inneren Lebens geworden sind. Wenn wir an Peer Gynt denken, an den Pastor Brandt, an Elias hinüber die Kraft, was zeichnet sie alle aus, in denen Norwegens Seele zur Figur wird? Der titanische Trotz ist es, das Schweifen an und über die Grenzen der Menschheit hinaus, der unbändigste Wille, die gefährdete Individualität gegen den Ansturm einer harten Natur zu behaupten. Alles oder nichts ist das Losungswort Brandts. Abenteuernde Fantasie und granitener Realismus. In diesen beiden gegensätzlichen Formen tritt uns Europäern das Genie Norwegens entgegen. Noch in Peer Gynt lebt der Widerschein jener Wikinger, die in grauer Vorzeit sich auf ihren lächerlichen Booten in den Ozean hinauswagten und Amerika entdeckten wie einen Traum, ohne es zu ahnen und zu wollen. Und in Björnsons Bauern, in Ibsens Großbürgern, Pastoren, Intellektuellen kämpft jener tragische Wirklichkeitssinn, der sich mit dem Lauen und Halben nicht zufrieden gibt, um Bewährung und Erfüllung der christlichen Lehre. In diesen Dichtern, in diesen Werken, in diesen Männern und Frauen versinnbildlicht sich Norwegens Seele. Zu dieser Seele tritt nun der moderne Versucher und spricht. Norwegen, ich will dir nicht für immer die Freiheit rauben. Ich denke nicht daran, meine Soldaten in deinen Städten und Dörfern alt werden zu lassen. Du weißt, dass ich alles Nordische zu höchst schätze unter Menschengeschlecht. Ich habe für dich eine glänzende Rolle ausersehen. Du sollst ein Juwel sein in jener neuen Ordnung Europas, die aufzubauen ich entschlossen bin. Ich fordere nichts Schweres von dir, nichts als ein Wort, dass du diese, meine neue Ordnung Europas anerkennst, die der Welt Segen bringen wird. Lass darum das Trauern sein und komm in meine Arme. Was aber antwortet Norwegens Seele dem Versucher? Hinweg mit dir, du mittelmäßiger Satan, sagt sie. Ich brauche deine neue Ordnung nicht. Sie ist Hinterlist, Fälschung und Plagiat, wie alles, was aus deinem Munde hervorgeht. Die wahre menschliche Ordnung beruht auf Gerechtigkeit und Einverständnis. Nicht aber auf Waffengewalt, Plünderwesen und Folterung der Leiber und Geister. Deine neue Ordnung Europas mag dort herrschen, wo es Arbeitskasernen und Kasernarbeit gibt, wo Millionen und Abermillionen von Leibeigenen durch deinen Terror aneinander geschmiedet sind und kein anderes Lied mehr ertönt als der Marschgesang, der Gesang der Sklaven in meinen Fjorden, Tälern und Bergen. Endlos und einsam wird deine Ordnung niemals herrschen. Noch ist mein Antlitz traurig, aber ich höre schon fern, fern in den Lüften den Sturm der 100.000 Flügel, die mich erlösen werden. Spricht Norwegens freie Seele, gebe Gott, dass sie recht gehört.
大本営本部発表。一つ、帝国海軍は本8日未明、ハワイ方面の米国艦隊並びに航空兵力に対し決死的空襲を敢行せり。二、帝国海軍は本8日未明、 上海において、イギリス砲艦ベトレールを撃沈せり、アメリカ砲艦兵器は同時刻我に降伏せり。三、帝国海軍は本8日未明、シンガポールを爆撃し、大なる戦果を収めたり。四、帝国海軍は
本8日早朝、ラボロ、ミエキ、ガムの敵軍事施設を爆撃せり。この日、各国も天皇陛下には陸海軍大臣を宮中に召させられ、誘惑なる直後をたも、皇軍強くしてこれを廃止し、やたかく上がる。
この隊員、
Sayın üyelerim. Karşılarında bulunmakla az duyduğum delege arkadaşlarımı selamlarken yüce ulusumuzu sevgi ilan ederim. Şu anda bundan önceki kurultayları ve partimizi doğurmuş olan ilk Sivas kurultayının ki iç ve dış düşmanların süngüleri altında kurulmuştur. Hatırlamak geçen 16 yılın bütün hadiselerini göz önüne getirmeyi kolaylaştırır. Uçurum kenarında yıkık bir ülke, türlü düşmanlarla kanlı buluşmalar, yıllarca süren savaş. Ondan sonra içeride ve dışarıda saygıyla tanılan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet. Bunları başarmak için arasız devrimler. İşte Türk genel devriminin bir kısa yeni. Bayanlar beyler, partimizin her kurultayı denebilir ki bir dönüm başında toplanmıştır. 1927 kurultayı doğuda kopan azim yenerek Cumhuriyet'in sarsılmaz temelde olduğunun anlaşılmasına. 1931 kurultayı güvenlik ve sükunun kesin olarak kurulmasına rast gelir. Bu kurultayımız ise geniş ölçüde gelişim devri içinde bulunduğumuz günlerde toplanmış oluyor. Kurultayın yeniden alacağı ilerleme ve yükselme tedbirleriyle vatanın yönetimini erdemli ellerinde tutan partimizin şerefi tarihini zenginleştireceğine şüphe yoktur. Geçen kurultaydan bugüne kadar kültürel ve sosyal alanda başardığımız işler Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal çehresini keskin çizgileriyle ortaya çıkarmıştır. Yeni harfleri, ulusal tarihi, öz dil, ar, bilimsel müzik ve teknik kurumlarıyla kadını erkeği el hatta eşit modern Türk sosyetesi bu son yılları yaşadı. Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti arz-ı ulusal ailenin ancak faydalı, çalışkan ve iyi geçimli bir unsuru olmak amacındadır. Uluslar sosyetesinde ciddi barış ve el birliği isteğiyle çalışıyoruz. Uluslar sosyetesinin arz-ı ulusal güveni arttıracak, geçmişten kalan hastalıkları iyileştirecek, insani sonuçlara varabilmesi başlıca dileklerimizdendir. Arkadaşlar, arz-ı ulusal durum nazik bir buhran geçirmektedir. Eski ve büyük anlaşmazlık son çatışmalarla heyecanlı bir noktaya gelmiştir. Bugünkü yüksek insanlığın ulusların birbirine yaklaştırma çaresini bularak genel güvensizliği ortadan kaldırmasını ummak isteriz. Bununla beraber bütün dünya gidişini göz önünde tutarak dikkatli, hazırlıklı, uyanık bulunmak yüzünden atanın. Gene bir kanaattadır ki dostluklarımıza bağlı ve bütün ilgilerimizde eğitim bir siyasetiyle elimizden geldiği kadar genel barışı korumak istiyoruz. Bayanlar, beyler, size biraz da partimizin son yıllardaki öz hayat ve sınavından bahsedeyim. Son kurultayın parti örgütlerine vermiş olduğu çalışma yöneti çok faydalı ve verimli oldu. Parti üyeleri prensiplerimizi anlamak ve yaymakta ve bütün yurttaşların sevgilerini, güvenlerini kazanmakta kendilerinden beklendiği gibi hareket etmişlerdi. Parti seçimlerinin canlı ve özenli bir tarzda oluşu siyasal hayatımızda önemli bir ilerleyiştir. Ulusa hizmet, ulusa hizmet yönünde bütün ilerliğimizde çalışmak parti üyelerinin bozulmaz andıdır.
Ceux d'entre vous qui écoutaient l'hiver dernier la radio française se souviennent peut-être du salut que j'adressais de Paris à la Norvège, qui venait alors d'entrer dans sa grande période d'épreuve. Aujourd'hui, je lui adresse un nouveau salut de New York. Dans l'intervalle, mon pays, la France, a connu à son tour l'invasion étrangère, avec les désastres matériels, et plus encore avec les humiliations morales et parfois les hontes dont elle s'accompagne. Moi aussi, comme beaucoup d'entre vous parmi ceux qui le pouvaient, j'ai préféré les hasards et les tristesses de l'exil à la sensation de déchéance, de muette et impuissante colère que j'aurais personnellement éprouvée sous la domination directe ou indirecte de l'ennemi. Je dis parmi ceux qui le pouvaient, car il est trop clair que l'immense majorité de nos compatriotes, les miens comme les vôtres, n'avaient pas le choix, et qu'au surplus, ils avaient toute raison de rester, car leur présence là-bas est une sauvegarde nécessaire. S'ils ne sont pas en mesure de faire beaucoup de choses, ils en empêchent beaucoup. Dans ces aventures tragiques qui s'abattent sur un peuple, il est essentiel qu'un petit nombre aille transporter au loin et mettre à l'abri l'arche sainte de ce peuple, c'est-à-dire ses pouvoirs légitimes, la charte de ses institutions et aussi, ou à défaut, les libres instruments de sa pensée et de sa littérature, l'expression libre de sa conscience. Mais il n'est pas moins essentiel que la population dans son ensemble se cramponne sur place à ses biens, à ses activités, à ses métiers, à sa vie quotidienne, et par une patience, une ténacité, une habileté de tous les instants, sauve tout ce qu'il est possible de sauver du patrimoine commun. C'est en s'acquittant, avec des formes différentes de courage, de cette double mission, que les uns et les autres garderont bonne conscience et seront assurés de se retrouver avec joie, avec des remerciements mutuels le jour de la délivrance. Chacun racontera ce qu'il aura fait, les difficultés singulières, parfois incroyables, qu'il aura traversées. Mais chacun aura le droit de dire « j'ai fait de mon mieux ». Le monde où nous vivons présentement est d'une affreuse nouveauté. Les destins de millions et millions de gens sont invraisemblables. Aucune sorcière n'eût osé les leur prédire ou du moins, il ne l'aurait pas cru. Il n'est pas étonnant que les devoirs eux-mêmes soient nouveaux. Aucun de nous n'a sa conduite toute tracée par les précédents et par l'exemple. Il faut à toute force que nous découvrions nous-mêmes ce qu'il est juste ou convenable pour nous de faire. Mais par bonheur, il y a quelques points de repère solides. Chacun de nous a la ressource de se demander « Suis-je un lâche qui s'incline devant la force au-delà de ce qui est matériellement inévitable ? Suis-je un homme qui, par peur ou par servilité, renie les principes qu'il avait hautement proclamés être les siens ? Me fais-je le complice de la violence et de l'oppression ? Si le règne du mal sur la terre doit faire encore de nouveaux progrès, aurais-je été pour quelque chose dans cet abominable triomphe ? Ou si au contraire, comme tant de signes l'indiquent, le mal va bientôt reculer et les hommes de sang et de ténèbres rouler vers le châtiment, aurais-je travaillé, si peu que ce soit, pour la bonne cause, pour la cause de la raison, de la liberté, de l'humanité, de Dieu ? Car, mes amis, il y aura des comptes à rendre sur tout cela. Après des événements pareils, il ne sera pas possible de reprendre la vie commune dans aucun de nos pays comme si rien ne s'était passé, en répandant une absolution générale et aveugle. Je ne pense pas seulement à ceux qui ont vendu leur pays d'avance ou qui se sont fait les agents zélés de l'ennemi. Je pense à tous ceux, spécialement dans l'élite intellectuelle et sociale, dont la grande épreuve aura montré qu'ils n'avaient ni dignité ni caractère. Je pense à tous ceux qui, à travers l'Europe, ont renié la cause de la liberté et de la raison simplement parce qu'ils avaient peur ou pour soutirer au maître du moment quelques misérables avantages. Que la grande épreuve, au moins, serve à cela. Nous n'aurons plus le droit de confondre, dans un regard d'universelle indulgence, ceux qui auront pactisé avec le mal et ceux qui auront souffert pour lui résister ou pour en délivrer le monde.